Quietschbunt, der Audiopodcast der GFI Herne.
Wir verbinden Menschen.
İnsanları birbirine bağlıyoruz.
Noi colleghiamo le persone.
Narbitu bene nas.
Noi unim uomini.
Мы объединяем людей.
Nous lions les gens.
Zahlreiches Publikum, herzlich willkommen erstmal. Schönen Dank fürs Dasein. Ich fange diese Folge an wie alle Folgen, indem ich einfach sage, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quietschbunt, der Podcast der GFI Herne. Und die letzte Folge ist tatsächlich schon eine Weile her. Und heute haben wir dann mal gesagt, 20 Jahre GFI im LWL-Museum für Archäologie und Kultur. Und dann machen wir einfach mal einen Live-Podcast mit Publikum und mit vielen Gästen. Und wir haben heute ganz viele Gäste. Ich stelle sie jetzt einmal so ein bisschen kreuz und quer vor. Wir haben heute zu Gast die Brandy Bridges. Brandy,
hallo Achim.
Hallo Brandy. Brandy, ich sage das jetzt extra dazu, weil das gleich eine Rolle spielen wird. Brandy ist auf Hawaii geboren, lebt seit ganz vielen Jahren hier bei uns im Herzen Deutschlands, im Ruhrgebiet. Wir freuen uns sehr auf Ahmet Öztürk. Ahmet ist vor vielen Jahrzehnten nach Deutschland gekommen als sogenannter Gastarbeiter und hat dann gesagt, ich bleibe einfach hier. Ahmet, herzlich willkommen auch zum Podcast.
Danke sehr.
Und neben ihm sitzt sein Sohn Kubilay. Kubilay ist, wenn ich das recht in Erinnerung habe, hier geboren.
Na? 25 Jahre alt.
25 Jahre bist du erst.
Sieht man noch, oder?
Ich hätte 35 Nein, okay. Nein, alles gut.
Es ist gut, dass es Radio ist, Achim.
Ja, ich weiß.
Kein Fernsehen.
Ich begrüße zu meiner Linken Nawal. Nawal ist hier ebenfalls geboren, aber man sieht, Nawal hat auch Verwandte in anderen Regionen dieser Welt. Da kommen wir drauf zu sprechen gleich. Schön, auch, dass auch du da bist, Nawal.
Dankeschön.
Und zu meiner Rechten sitzt Zoe Koslowski. Die Zoe ist hier geboren und ist auch nicht zugereist, aber sie ist irgendwann mal weggezogen für ein gutes Jahr. Sie hat unter anderem in Paris gearbeitet und gelebt. Zoe, schön, dass auch du da bist.
Ja, danke. Hi, Achim.
Und ich fange mit dir, Brandy, an. Du warst die Erste in unserem Podcast und du hast uns ja so richtig direkt vom Fleck weg verzaubert, weil du bist geboren in einer Region, ja, Traumgegend, da machen viele Urlaub. Ich verbinde mit Hawaii irgendwie blauen Himmel, Sonne, Strand, Palmen, das Leben genießen. Und du sagst dann irgendwann mal, ich gehe nach Deutschland. Wie kam es dazu?
Also man muss die Schönheit auch suchen wollen, Achim. Und so einen Strand kann man immer schön finden, aber ich sag mal, so eine Zechensiedlung oder sowas, das hat ja auch was für sich, ne? So Heimat. Ja, ich bin vor 24 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich war Austauschschülerin in Bickern, in Wanne-Eickel. Und mir hat das einfach so gut gefallen, dass ich unbedingt in Deutschland bleiben wollte. Also habe ich mich um meine Ausbildung gekümmert. Ich habe meine Ausbildung in Herne gemacht. Und bin einfach geblieben. Ich habe meinen Mann, der ist Herner, kennengelernt und wir haben dann unsere beiden Töchter bekommen. Die sitzen da und cringe, Hashtag cringe, gucken gerade so ein bisschen um die Ecke. Jetzt gehen die auch. So sind die jungen Leute. Genau, und wir sind einfach fester Bestandteil der Stadt und leben hier sehr, sehr gerne.
Eine Frage müssen wir noch klären, weil die hatte auch vor der ersten Podcast-Folge eine große Rolle gespielt. Gibt es Bier auf Hawaii? Ich habe mich heute nochmal eingelesen, es gibt ganz viel Bier, ne?
Gibt es tatsächlich und es wird tatsächlich auch auf Hawaii gebraut, also es ist ein Gerücht, es gibt tatsächlich Bier auf Hawaii und mein Papa kommt in 2 Wochen aus Hawaii und besucht uns für eine Woche und ich bringe dir eine Flasche mit. Ich lasse ihn eine mitbringen für dich.
Ja, ich bin ja fast wie ein Moslem, ich trinke keinen Alkohol. Also
alkoholfrei dann,
Achim. Gut, alkoholfrei, alkoholfrei geht, kein Problem. Nein, ich habe tatsächlich gelesen, also sämtliche Biersorten der Welt bekommt man auf Hawaii und es wird auch eigenes Bier gebraut und das hat einen ganz speziellen Namen, glaube ich, auf Hawaii, ne? Das Bier, das auf Hawaii gebraut wird. Ich habe jetzt den Namen vergessen, ich bin ja schon was älter irgendwie, ist da jetzt auch.
Also wir nennen das Bier.
Wir nennen das Bier, das ist gut. Ahmet, vor vielen Jahrzehnten, deutsch-türkisches Abkommen, Deutschland hat Gastarbeiter in der Türkei angeworben. Du hast gesagt, ich guck mal, was da in Deutschland los ist. Ich versuche da mal mein Glück. Und dann bist du geblieben, oder? Du musst das Mikrofon näher...
Ich war 16 Jahre alt, als ich hier kam. Also Deutschland und Türkei so Abkommen gemacht. 16, wenn ich 17 Jahre alt würde oder so, ich könnte hier nicht kommen, weil meine Papa und Mama war hier. Ich war am Studieren Türkei so gesehen. Deswegen Papa und Mama hat uns alle hier rübergeholt. Wir sind so geblieben also. Ich bin eigentlich zweite Generation, sage ich mal.
Was haben denn da in der Türkei Familie, Verwandte, Freunde, was haben die denn gesagt, als du gesagt hast, ich gehe jetzt nach Deutschland? Haben die gesagt, bist du doof, ja, oder?
Meine Mama und Papa waren hier. Ich war in Türkei mit meiner Oma und meiner großen Schwester. Also unsere große Schwester hat uns aufgepasst. Ja, wo ich 16 Jahre alt war, Papa und Mama wollten uns hier alle rüberholen. Wir sind deswegen gekommen also. Ich war 16 Jahre alt, wo ich 79 herkam. Ne?
Und du hast schöne Dinge erzählt, dass du auch einen Schrebergarten hast, glaube ich. Ne? Du hast da sogar extra deinen Urlaub abgebrochen, um heute hier bei diesem Podcast zu sein, weil ich hörte von deinem Sohn, von Kubilay, du bereist jetzt nur noch die Welt.
Muss ich ehrlich sein, ja, deswegen habe ich meinen Urlaub abgebrochen. Ja.
Danke, Papa, dass du hier hingekommen bist.
Dass ich komme, deswegen bin ich hier also heute.
Kubilay, du bist hier geboren vor 25 Jahren, wie du uns gerade, das glaube ich dir nicht.
36 Jahren.
So, siehst aber nicht nach aus. Ich hätte dich vielen für 25 geschätzt.
Vielen lieben Dank, Arthur. Ich reiche dir die Blumen weiter. Du siehst aus wie 35.
Oh, wir kommen ins Geschäft, wunderbar. Kubilay, du bist hier geboren, aufgewachsen. Ich denke, du hast auch viel türkische Erziehung genossen zu Hause, aber auch deutsche Erziehung, denke ich mal. Ne?
Ja, also ich bin nicht in Herne geboren. Also ich bin damals in Werdohl geboren. Da, wo mein Papa auch mit 16 hingegangen ist, also das war ja so für ihn dann von der Stadt quasi ins Dorf, hat er ja beim letzten Mal erzählt gehabt. Da habe ich halt so dieses Dorfleben auch kennengelernt, weil Werdohl ist halt nicht so groß. Da gibt es halt nicht so viel, was man erleben kann. Man ist mit Bauern groß geworden, hat Kühe gesehen und irgendwann bin ich dann mit 12 nach Herne rübergekommen. In meiner Erziehung war es halt immer für meine Eltern wichtig, dass wir hier natürlich auch, also vor allem für meinen Papa, der ist heute natürlich so total sympathisch, so wie ihn alle sieht, aber das war ja nicht immer. Also in meiner Kindheit war er sehr, sehr streng und alle Kinder mussten definitiv, also mindestens Abitur, ne? Das ist die Mindestanforderung von ihm gewesen. Und dafür hat er auch ganz, ganz harte Züge gehabt in der Erziehung. Und da war es ihm halt wichtig, dass wir uns alle integrieren, die Sprache besser können als vielleicht die Muttersprache, die wir sogar auch zu Hause gelernt haben. Und dafür bin ich meinen Eltern auch dankbar. Ne? Also ich meine, wenn wir diese Erziehung nicht genossen hätten, dann wäre es halt heute nicht so gekommen, wie wir uns entwickelt haben. Und deswegen, wir haben uns integriert. Das war meinen Eltern immer sehr, sehr wichtig. Mama ist jetzt gerade nicht hier, aber für sie war es auch wichtig. Und darauf hat er halt auch sehr, sehr viel Wert gelegt. Ne?
Ja, so eine ähnliche Biografie, Naul, hast du ja irgendwie auch. Ne? Du bist hier geboren. Du hast, ich meine das jetzt sehr sympathisch, du hast marokkanische Anteile in dir. Ich glaube nicht, beide Elternteile kommen aus Marokko. Doch, beide aus Marokko. Auch du bist eine, du bist nur unterwegs. Du bist selten in Herne. Du bereist die ganze Welt. Nein, du bist auch hier geboren. Wie war es bei dir mit der Erziehung? War das ähnlich wie bei Kubilay oder bist du offener oder marokkanischer erzogen worden?
Also dadurch, dass meine Mama hier auch zur Schule gegangen ist, war es ein bisschen einfacher für mich. Meine Eltern beherrschen die deutsche Sprache, Deutsch. Ich musste für die keine Briefe übersetzen oder sonstiges. Und deswegen bin ich halt auch deutsch-marokkanisch aufgewachsen. Also beides und das war auch nicht neu für mich. Später, wenn man dann in deutschen Umfeldern war, hat man dann gemerkt, okay, ich bin anders, weil ich anders aussehe, nicht weil ich anders spreche. Ich spreche dieselbe Sprache, ich bin hier geboren, aufgewachsen, ich studiere hier, ich bin gut integriert, aber von außen ist es halt nicht so. Und da kommt halt schon die ein oder andere Frage, ja, okay, du bist hier geboren, du sprichst die Sprache gut, wow, okay, woher kommst du aber eigentlich? Und da merkst du dann, okay, ich bin irgendwie deutsch, aber irgendwie auch nicht wirklich. Und da war man halt dann auch irgendwie mal in so einer Identitätskrise. Was bin ich denn, wenn ich für die anderen ja nicht als deutsch wahrgenommen werde, obwohl ich mich ja so fühle? Aber meinen Eltern war es trotzdem wichtig, die Wurzeln nicht zu vergessen. Ich habe die arabische Sprache gelernt, ich bin auch muslimisch und deswegen, also für mich ist es so beides. Ich bin deutsch als auch marokkanisch und das habe ich vor allem gemerkt, als ich jetzt mein Auslandssemester gemacht habe. Ich habe vier Monate auf Bali gelebt und da war das halt auch immer so, ja okay, woher kommst du? Ich bin deutsch, aber ursprünglich, weil du siehst halt anders aus, kommst du aus Indien? Ich so, nee, der Ursprung ist in Marokko, bin aber geboren und aufgewachsen in Deutschland. Ja.
Wir haben das gerade gesehen, wir haben ja hier auch afrikanische Spezialitäten, also das heißt ein junger Mann, der aus Ghana kommt, ursprünglich ist hier ein Schwarzer und die erste Frage, die ich heute hörte, war, wo kommst du her? Und er sagte, aus Ghana. Und dann sagte ich zu ihm, kannst du diese Frage überhaupt noch hören? Und dann sagte er, eigentlich nicht. Wie empfindet ihr das? Jetzt kommt hier gerade eine Museumsdurchsage, die lassen wir mal durch. Das klingt wie ein Feuerwehreinsatz. Ich habe jetzt kein Wort verstanden von der Durchsage, aber die Menschen, die es betrifft, die werden es wissen. Hört ihr auch solche Sätze manchmal? Du hast ja gerade schon gesagt, Naul, dir passiert das ja selbst im Ausland, ne, dass du gefragt wirst, wo kommst du her? Also ist das gar nicht mal so eine typisch deutsche Frage, wo kommst du her? Sondern die könnte einem Kubilay auch in der Türkei gestellt werden?
Also ehrlich gesagt ich denke, Naul hat auch das gleiche Problem, wenn ich in der Türkei bin. Ich spreche sehr gut Türkisch, weil ich einfach sehr, sehr viel Wert darauf gelegt habe. Aber das ist jetzt nicht so, dass alle Türken in Deutschland die türkische Sprache so beherrschen, wie wir halt alle Deutsch sprechen. Ne? Also ich nehme immer so das Beispiel Mesut Özil. Den haben ganz, ganz viele sowohl im deutschsprachigen Raum gesehen, als auch im türkischsprachigen Raum. Und wenn ich ihn sprechen höre, dann ist er so für mich eigentlich so das Ebenbild, weil ist die gleiche Generation wie ich, er kommt aus der gleichen Gegend wie ich, ist in der gleichen Gegend groß geworden und viele haben halt das Problem, dass man dann in diesen inneren Kreisen viel Türkisch gesprochen hat. Ne? Türkisch an sich ist nicht falsch, also ich habe jetzt heute eine Tochter, die ist 8 Monate alt und bei ihr achte ich halt auch darauf, dass wir erst einmal in den ersten Lebensjahren sehr, sehr viel Wert auf die Muttersprache legen. Also wir reden mit ihr Türkisch, weil sie so oder so im Umgang, wenn sie im Kindergarten ist, die deutsche Sprache lernen wird. Und das ist halt aus erziehungstechnischer Perspektive auch das Richtige. Darüber haben wir auch ganz, ganz viel gelesen und deswegen legen wir Wert darauf. Aber in der Vergangenheit wurde das nicht so gemacht. Ne? Viele haben dann halt sich dazu entschlossen, so eine Mixsprache zu machen. Also wir reden manchmal mit meinen Eltern, spreche ich Türkisch und dann fällt mir das deutsche Wort ein und dann mixe ich das da rein. Interessant ist, dass meine Eltern auch inzwischen so angefangen haben zu reden. Also wir haben so eine eigene deutsch-türkische Sprache. Und wenn wir uns in Türkei bewegen, gibt es auch einen Begriff, den wir als türkischstämmige Deutsche erhalten haben. Weil wir heißen Almancı, das heißt, wir sind die Deutschen für die. Das ist extra ein Begriff für Deutsch-Türken, der erschaffen wurde. Und wenn wir hier sind, ist es halt so, wenn ich selber an meine Vergangenheit denke, ich bin jetzt die dritte Generation, also beide Großeltern sind vor 60 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich kann aber noch immer nicht sagen, dass ich 100% deutsch bin, ne? Weil die Akzeptanz meiner Person, wie Naul das gesehen hat, ist halt nie in der Form erfolgt, weil mein Nachname ist Öztürk. Ich sehe nicht zu 100% deutsch aus, wahrscheinlich zu noch nicht mal zu 5%. Aber trotz alledem habe ich jetzt kein Problem mehr, weil ich halt sehe, dass die Jugend oder die Menschen sich heute immer weiterentwickeln. Also die Akzeptanz auch, Plattformen wie die GFI etc. helfen uns dabei, die Akzeptanz zu steigern. Es wird immer besser, aber trotz alledem kann ich mich Naul anschließen. Ich hatte halt immer irgendwo so ein Identitätsproblem, weil ich halt immer mir die Frage gestellt habe, wenn ich in mein Inneres reingehe, bin ich total deutsch. Ich habe auch einer meiner besten Freunde heißt Achim. Tatsächlich ist es halt auch so, wenn ich mit ihm rede, sagt er, ey, du bist wie ein Deutscher. Sag ich, ja, wenn ich spreche, bin ich wie ein Deutscher, im Inneren bin ich wie ein Deutscher, aber ich sehe wie ein Türke aus. Und ich habe auch viele Sachen, die ich halt aus der Türkei mitgenommen habe, weil ich halt so erzogen wurde. Und man lernt uns, sag ich mal, mit einem Migrationshintergrund besser kennen, indem man mit uns spricht, weil dann erkennt man, okay, der hat ganz, ganz viele Züge von uns. Und der ist eigentlich gar nicht so verkehrt oder gar nicht so anders wie wir. Aber dafür muss man mit uns sprechen. Dafür muss man uns auch diese Gelegenheit und die Möglichkeit geben.
Da will ich dann Zoe Koslowski ins Boot holen. Zoe hat genau das Umgekehrte gemacht. Zoe ist hier in Wanne-Eickel geboren, da legt sie Wert drauf. Auf Kohle geboren, hat sie zu mir gesagt. Also in Wanne-Eickel geboren. Und Zoe ist dann irgendwann mal nach Frankreich gegangen. Genauer gesagt nach Paris. Du hast da gewohnt, du hast da gearbeitet in einer Stadt, die Stadt der Liebe, die Stadt der Lebenskultur, die Stadt der Mode, auch eine sehr internationale Stadt, wo ganz viele Menschen rumlaufen, die von wer weiß wo auch immer herkommen. Wie hast du Paris empfunden? Hast du das so als wirklich so als Frankreich gesehen, dass du sagst, ich lebe jetzt hier in Paris, hier sind Franzosen, oder hast du das international gesehen?
Es ist schwierig. International, ja, kommt drauf an, wo du genau bist, aber wenn du ein bisschen in den Banlieues bist, also in den Vierteln, dann hast du schon gemerkt, als Ausländerin, als Deutsche, die merken das, die Franzosen. Du sprichst nicht fließend Französisch, obwohl du es gelernt hast. Die reden dann mit dir direkt auf Englisch und du fühlst dich wirklich nicht wohl. Du musst dann am Ball bleiben, auf Französisch zu reden. Du musst das wirklich dich da durchsetzen wollen. Die älteren Herrschaften vor allem sind da auch sehr begrenzt im Denken. Das hast du echt gemerkt. Also generell, ja, die Franzosen, ja, aber international wirklich nur an diesen touristischen Orten. Also, ne?
Du hast gerade dieses Wort genannt als Ausländerin. Das heißt also, das, was man vielen Menschen hier sagt, sie sind Ausländer, hast du selber erfahren. Du warst selber Ausländerin. Wie war das für dich, dich auf einmal als Ausländerin zu fühlen?
Ganz anders. Also ehrlich gesagt, das Einfache daran war aber, ich kann die Sprache. Wenn du in ein Land kommst und du kannst schon die Sprache, weil du es eben in der Schule gelernt hast, im Studium gelernt hast, das ist nochmal eine ganz andere Voraussetzung. Du kannst auf die Leute zugehen und dann ist diese Barriere, diese Sprachbarriere ist schon ein bisschen weg und das vereinfacht dir das dann. Aber klar fühlst du dich dann erstmal so fehl am Platz. Du musst dich wirklich durchsetzen, egal ob es in der Bäckerei ist oder irgendwo auf der Arbeit. Die Franzosen bleiben auch unter sich. Wenn du da wirklich Anschluss finden willst, dann musst du am Ball bleiben.
Ich möchte gerne noch mal aufgreifen, Nawal, was Kubilay auch gerade angesprochen hat. Kubilay sagte ja gerade, ich habe das schon mal von einem Deutsch-Türken gehört, er gilt hier in Deutschland als Türke, in der Türkei gilt er aber als Deutscher und er sagte, eigentlich ist er eigentlich gar nichts. Im Grunde genommen hat er gar keine richtige Identität. Nawal, weil du gerade gesagt hast, dass du auch oft darauf angesprochen wirst, wo kommst du her? Wie siehst du dich selber? Siehst du dich als Deutsche? Siehst du dich als Marokkanerin oder siehst du dich als Weltbürgerin? Wie siehst du dich selber?
Okay, das ist eine sehr interessante Frage, die man sich selber sehr oft gestellt hat. Ich muss sagen, ich bin beides. Also ich könnte nicht sagen, dass ich nur Deutsch bin. Ich könnte aber auch nicht sagen, dass ich nur Marokkanerin bin. Und ich finde mittlerweile, was ist denn dabei, beides sein zu dürfen? Ich finde, das sollte mehr toleriert werden und akzeptiert werden, dass ich mich da einfach nicht entscheiden muss, sondern sagen kann, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich habe hier studiert. Ich habe die deutsche Kultur kennengelernt und auch ausgelebt. Aber in Marokko ist es auch so, dass ich ja mit der Kultur aufgewachsen bin und dass ich mich da auch sehr wohl fühle. Und ich bin deswegen beides und ich will mich da auch gar nicht entscheiden. Ich will nicht sagen, dass ich nur Marokkanerin bin und ich will auch nicht sagen, dass ich nur Deutsch bin, sondern ich bin beides und ich finde, das sollte man einfach akzeptieren und mehr auch unterstützen.
Du bekommst sehr viel Zuspruch von Brandy. Brandy, ich bin sofort bei dir. Möchte einmal ganz kurz noch Kubilay, weil du gerade gesagt hast, Kubilay, du hast gerade so herausgegriffen, du innerlich bist du Deutsch, aber du siehst halt nicht aus wie ein typischer Deutscher. So hast du das gerade genau sinngemäß gesagt. Ist es für dich erstrebenswert, Deutsch zu sein? Was ist überhaupt Deutsch?
Wenn ich jetzt, also heute mit 36, muss ich echt sagen, ist mir eigentlich alles egal. Weil wenn man irgendwann, ich hatte diese Identitätsfrage, als ich jünger war. Ne? Also ich glaube, ganz, ganz viele haben das damals durchlebt. Heute ist es jetzt wieder was anderes. Man war in einer Klasse mit vielen Deutschen und dann hat man sich tatsächlich die Frage gestellt, wenn alle so gesagt haben, hey, du bist ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt gefastet habe, ich bin auch Muslim, das heißt, wenn ich gefastet habe, hat man mir die Frage gestellt, hey, warum machst du das? Oder muss ich mich halt, man muss sich halt, wenn man einer anderen Religion zugehört oder auch vielleicht ein bisschen anders aussieht, immer wieder selbst erklären. Wir haben jetzt gleich gerade das Beispiel gehabt mit demjenigen, der aus Ghana kommt, der auch heute hier ist. Mich hat es auch immer angekotzt, ne? Wenn die Leute mich gefragt haben, warum ich faste und was der Hintergrund ist. Da habe ich mir, ich habe das wahrscheinlich 100 Mal den Leuten erzählt, werde ich wahrscheinlich auch die weiteren 100 Mal auch tun, aber ich habe mir mal selber gesagt, wenn das Interesse daran besteht, ne? Weil man will ja irgendwo sich integrieren. Dann muss man aber auch, wenn man diese Plattform dafür schaffen will, muss man auch Interesse am Gegenüber zeigen. Das heißt, jeder kann lesen, jeder kann sich auch da reinlesen und man kann auch mal gute Fragen stellen, wie so, hey, wie durchlebst du das? Ne? Also ich habe jetzt gelesen, ihr macht das deswegen und deswegen. Und dann fühlt man sich vielleicht auch in diesem Raum wohler und lässt dann alles andere auch weg. Und für mich ist heute diese Identitätsfrage nicht mehr da. Sie war in der Vergangenheit da, weil ich mich viel damit beschäftigt habe. Heute sage ich, ich bin für mich selber einfach Deutsch-Türke, so wie Noel das auch gesagt hat. Und ich stelle mir diese Frage nicht mehr. Aber ich kann jeden verstehen, der es in jüngeren Jahren macht, weil es eine Abgrenzung in irgendeiner Form immer gibt. Ne? Das kann man heute vielleicht wegreden. Man kann heute sagen, hey, das ist nicht mehr so intensiv, wie es in der Vergangenheit war. Aber ich glaube auch vielleicht bei Brandy, da ist es halt auch sehr, sehr interessant, wenn jetzt deine Töchter vielleicht auch zur Schule gehen wahrscheinlich, ich kenne nicht so viele aus Hawaii, deswegen wird es vielleicht nicht die Frage sein, aber sie sehen ja dann auch anders aus. Ne? Vielleicht sollte man die mal fragen, wie die akzeptiert werden oder wie sie es halt empfindet. Das wäre, glaube ich, jetzt zeitgemäßer.
Ich würde dann jetzt auf Brandy, weil du hast gerade Brandy genickt, als Noel gesagt hat, warum kann man nicht beides sein? Warum kann man nicht deutsch sein und marokkanisch oder deutsch und aus Hawaii kommen? Wie siehst du das bei dir selber? Als was fühlst du dich? Fühlst du dich als Hawaiianerin oder als Deutsche oder wie fühlst du dich?
Also ich sehe das genauso wie du auch. Warum muss man sich entscheiden? Und deswegen finde ich auch die aktuelle Gesetzeslage auch sehr interessant, dass wir Ausländer auch beide Pässe haben dürfen. Denn so kann ich mich auch für Deutschland entscheiden, ohne dass ich meine Wurzeln aberkennen muss. Und ich habe mich so gefreut, dass das seit Juni so ist. Und das nehme ich auch natürlich für mich in Anspruch, endlich den deutschen Pass auch zu beantragen, weil ich nicht gezwungen werde, mich zu entscheiden. Nee? Und ich sehe das genauso, wie du gerade angesprochen hast. Meine Töchter wachsen natürlich in Deutschland auf. Ich würde sagen, die sind mehrheitlich deutsch assoziiert von der Kultur her. Also die essen lieber deutsches Brot als amerikanisches Toastbrot. Aber auf der anderen Seite, was ich wirklich hasse, ist ich glaube, in der Schule, die vergessen, dass meine Kinder auch Migrantenkinder sind, weil ich keine Deutsche bin. Und wenn man manchmal dann zum Elternsprechtag geht und man hört den Lehrern sprechen, ja, wir haben so viele Ausländer in den Klassen, denke ich auch, meine Kinder sind ausländische Kinder. Meine Kinder sind Migrantenkinder. Und ich finde es manchmal wirklich blöd, dass Integration nur von den Ausländern herausgehen muss und dass es nicht zwingend von den Deutschen auch in Richtung auch Ausländer gehen kann. Also ich finde, beide Seiten gehören dazu.
Da würde ich jetzt gerne mal, wir haben uns da heute hier auch drüber unterhalten, da habe ich genau das Gegenteil gehört, ne? Weil wir haben uns über Integration unterhalten und da hat man mir gesagt, man würde aber auch erwarten, dass die Ausländer, ich will da gleich noch was zu sagen, dass die Ausländer oder die Migranten vielleicht auch mal einen Schritt auf uns zumachen, weil Integration ja nur von beiden Seiten heraus funktionieren kann. Was würdest du vermissen als Integration von deutscher Seite?
Manchmal die Akzeptanz, dass es nicht mehr die Deutschen gibt. Also was ist Deutsch heutzutage? Ne? Also ich würde sagen, wir sind alle irgendwie ein Stück deutsch, weil wir hier leben und wir haben unser Kulturmittelpunkt auch in Deutschland. Aber sind wir deutsch oder was ist denn Urdeutsch mehr? Also das gibt's
das
nicht.
Das ist ein interessanter Einwand, Brandy, weil du gerade auch von Ausländern und von Migranten gesprochen hast. Ich stolper für mich selber immer bei diesen Begriffen auch, weil für mich gibt's eigentlich keine Ausländer und keine Migranten. Für mich gibt's in erster Linie eigentlich erstmal nur Menschen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Noel denke, was soll Noel für mich sein? Noel ist für mich Noel. Noel ist für mich jetzt keine Ausländerin, keine Migrantin, sondern Noel ist Noel. Und Kubilai ist für mich Kubilai und Ahmed ist für mich Ahmed. Ich würde jetzt auch nicht so erzählen, das sind Ausländer oder Migranten. Aber ich höre schon so ein bisschen raus, Integration hört tatsächlich nie auf, ne?
Ja, ich sehe das genauso wie du. Und wir werden uns immer weiter integrieren. Und es wäre natürlich schön, wenn die Akzeptanz natürlich auch auf der anderen Seite immer höher wird. Weil ich glaube, wir wachsen als Gesellschaft immer mehr zusammen. Und das ist auch das Schöne daran, dass es diese Vielfalt dann gibt.
Zoe, Frage an dich in Paris. Haben die da ähnliche Probleme wie wir hier? Diskutieren die auch über Ausländer und Migranten? Oder läuft das da lockerer und natürlicher ab? Was hast du so für einen Eindruck?
Also die Diskussion, Macron ist ja generell, oder was er eingeführt hat, ist ja das gegen den Islamismus, ne? Staat getrennt von Kirche. Und da bekommt man schon mit, dass das da anders abläuft als in Deutschland. Diskutiert wird, ja, aber mitbekommen davon habe ich es nicht wirklich. Also im Fernsehen, die rechten Parteien, die sind sehr, sehr an, ja, drängen so ein bisschen an die Spitze. Es hätte ja auch fast jemand Rechtses gewonnen. Und da ist das dann schon mal sehr, also was ich mitbekommen habe, politisch gesehen krasser als hier in Deutschland. Und was ich mitbekommen habe, um da zu leben, um den Schritt zu machen und da wirklich leben zu können, sind da wirklich sehr viele Hindernisse. Also bürokratisch gesehen, du brauchst jemanden, der für dich bürgt, damit du eine Wohnung da nehmen kannst. Du musst nachweisen, dass du Einkommen hast, um die Wohnung finanzieren zu können. Aber wenn du keinen Job bekommst, weil du noch kein Bankkonto hast in Frankreich, also die Bürokratie läuft zum Beispiel ganz anders. Wo ich dann dachte, wie hast du überhaupt eine Chance, dich erstmal auf diesem Wege da zu integrieren?
Ich finde das interessant, weil wir sind ja hier im LWL-Museum in Herne aus gutem Grund. Heute ist hier ein Migrationskubus eingeweiht worden und man kann dann mit Virtual Reality und in 3D mit Tablets kann man Jahrtausende menschlicher Migration nachvollziehen und nacherleben. Und ich habe mich da nochmal so ein bisschen so mit beschäftigt. Das ist so, glaube ich, mehr als 45.000 Jahre her, als Menschen vom afrikanischen Kontinent sich auf den Weg gemacht haben, hierhin. Und dass wir heute hier sitzen, haben wir ja diesen Menschen zu verdanken, die aus Afrika hier rübergekommen sind. Also im Grunde genommen, wenn wir es so wollen, sind wir ja alle Migranten, sind wir ja alle Ausländer. Selbst die, ich sage jetzt mal dieses böse Wort, diese Bio-Deutschen, die hier geboren wurden und die jetzt, weiß ich nicht, auf die Straße gehen und vielleicht Menschen mit Migrationshintergrund abschieben wollen. Auch sie selber sind ja im Grunde genommen Migranten, denn ohne unsere Vorfahren aus Afrika wären wir ja alle gar nicht da. Kubilay, du hast gerade gesagt, du musstest dich in der Schule vielleicht manchmal dafür auch erklären, dass du jetzt kein Christ bist, sondern dass du Moslem bist. Wie ist das denn aufgenommen worden von deinen Schulkameraden? Wie haben die darauf reagiert? Waren die neugierig? Wollten die von dir wissen? Wie ist dein Glaube? Was passiert da so?
Also ich kann von meiner Seite sagen, dass es in der damaligen Zeit nicht nur aus Neugier war. Also wir haben was ich persönlich sehe, also ich würde gerne noch mal so kurz, als Brandy gerade eben darüber geredet hat und gesagt hat, dass man vielleicht auch von der gegenüberliegenden Partei erwartet, dass man ein bisschen den Schritt zu uns macht. Ich vergleiche das immer wieder mit Amerika. Ich kenne Menschen, die in Amerika geboren werden. Wenn man die fragt, woher die kommen, egal wie die aussehen, ob die Chinesen sind, Marokkaner, Türken, die sagen alle, wir sind Amerikaner. Ja, weil damals habe ich das in der Schule gelernt, ist ein Melting Pot. Ne? Die Menschen akzeptieren das, die sagen, ich bin Amerikaner, die fühlen das, aber die werden auch als Amerikaner angenommen. Ja, also das ist eine Ehre für die. Wenn ich das als Vergleich für mich selber nehme, weil ich stelle mir auch immer die Frage, ich sage, warum habe ich das überhaupt? Jetzt hat Brandy gesagt, ich bin 36 Jahre alt, bin hier geboren.
Danke, jetzt auch, ich bin 36. Sehr schön, danke dir.
Und, aber
jetzt habe ich dich rausgebracht.
Nein, aber das Interessante ist ja, wenn ich heute die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen möchte, weil ich habe es jetzt auch gemacht, ich wollte mich auch nicht für eine Seite entscheiden, also ich habe meinen türkischen Pass noch immer und jetzt werde ich den deutschen Pass beantragen, den habe ich vor 9 Monaten oder 10 Monaten habe ich mal eine Mail geschrieben, da habe ich sogar den Michael um Hilfe gebeten gehabt, damit es ein bisschen schneller geht, aber leider Gottes ist da nichts passiert und ich habe jetzt einen Termin bekommen für 2025, also anderthalb Jahre später, darf ich den deutschen Pass beantragen als ein Mensch, der hier sein Abitur gemacht hat, sein Studium absolviert hat und mit der deutschen Sprache groß geworden ist. Also wie soll ich es überhaupt hinkriegen, zu 100% zu sagen, dass ich akzeptiert werde, wenn noch nicht mal ein Unterschied bei mir gemacht wird, der hier geboren wurde. Ja, also meine Eltern können aus der Türkei kommen, ich kann nichts dafür. Ich finde, wenn ich hier geboren werde, muss ich sofort den deutschen Pass bekommen. Dass ich, ja, ne, also und das war halt so die so ein kurzer Anschluss dafür. Jetzt habe ich eine Frage vergessen, Achim.
Ich habe sie selber auch vergessen. Ich bin schon bei der nächsten Frage, die an der Papa
geht. Gut, dass Sie lauern haben. Sie hat gesagt, als Moslem,
ob nein, das war tatsächlich,
als die Frage gekommen ist, dass
du Moslem bist, genau. Dann du musstest dich deinen Schulkameraden gegenüber erklären und du hattest gesagt, sie haben nicht aus Neugierde gefragt.
Genau, also oftmals habe ich keine Neugier erfahren, sondern es ging vielmehr darum, dass wir in einer Zeit groß geworden sind, wo Islamophobie ein extrem großer Begriff war. Ich selbst habe immer dazu gestanden, also ich war selbstbewusst genug zu sagen, hey, ich kann beides, also ich kann mit meinen Freunden irgendwo hin feiern gehen, aber ich kann auch meinen Glauben ausnehmen, weil ich bin so geboren, ich bin ein gläubiger Mensch, ich gehe freitags auch zum Freitagsgebet, weil es für mich wichtig ist, um diese innere Ruhe zu finden, und genau wie Menschen, die sonntags zur Kirche gehen, erlebe ich das halt auch, ohne einen anderen Hintergrund zu haben. Also unsere Religion kann sehr schön sein. Wir haben aber nicht die Entscheidung getroffen, als Moslem geboren zu werden. Genauso wie ein Mensch, der als Christ auf die Welt kommt, das auch nicht entschieden hat. Und das Gleiche gilt für einen jüdischen Menschen auch. Und bei uns war es halt immer wieder so, dass aber viel mit dem Islam Negatives verbunden wurde. Und deswegen habe ich halt auch ganz viele Menschen um mich herum gehabt, denen ich mich erklären musste, weil einfach das Verständnis in der Form in Deutschland nicht geschaffen wurde, dass das ein schöner Glaube ist oder dass es überhaupt ein Glaube ist, sondern es ist halt immer so, ja, ihr dürft ja 4 Frauen heiraten. Was soll ich darauf jetzt antworten? Also ist das ein Schritt, um meine Religion zu verstehen, oder ist das etwas, wo ich das als Angriff aufnehmen sollte? Und dann habe ich mir gar nicht mehr irgendwann die Mühe gemacht, mich zu erklären, weil einer, der es verstehen will, der kommt nicht mit diesen Fragen, sondern der hat viel offene Fragen, der ist warmherzigere Fragen, um einfach ein Verständnis dafür zu entwickeln, wer derjenige ist, so wie du gesagt hast. Du bist ein tolles Beispiel, du sagst, hey, ich sehe euch alle als Menschen, ne? Das tue ich auch. Also wenn ich an einen Achim denke, denke ich jetzt nicht an einen Deutschen, sondern ich denke einfach an dich als Mensch, den ich kennengelernt habe und den ich lieben gelernt habe. Aber ist das bei jedem Menschen so? Das kann ich nicht so 100% beantworten. Und da bin ich ganz ehrlich, also ich würde jetzt sehr gerne sagen, oh nee, alle sind total offen. Ich spüre es nicht zu 100%, noch heute nicht.
Ja, zum Islam kann ich nur sagen, also jeder hat ja auch die Möglichkeit, sich den Koran zu kaufen. Es gibt ihn auf Deutsch übersetzt, ich habe ihn mir auch gekauft. Ich merke halt, ich habe mir da sehr viel vorgenommen, man braucht sehr viel Zeit, um den Koran zu lesen. Du hast das gerade gesagt, es ist wirklich das wenige bisschen, was ich weiß. Es ist eine sehr schöne, eine sehr interessante Religion, deswegen will ich mich damit ja auch beschäftigen. Und da steht ja jedem Menschen frei. Ich würde deinen Papa, den Ahmed, gerne mal fragen. Kubilay hat gerade erzählt, du hast sehr viel Wert darauf gelegt, dass er Abitur macht, dass er perfekt Deutsch spricht. Warum war dir das so wichtig?
Weil ich selber Türkei Gymnasium abgebrochen habe, dass ich hier kam. Deswegen habe ich Wert darauf angelegt. Meine Tochter ist Lehrerin geworden zum Beispiel und Kubilay hat auch studiert. Der Kleinste hat auch Beruf gemacht. Deswegen, weil ich so abgebrochen habe, das hat mich ein bisschen gestört. Das habe ich gesagt, meine Kinder muss studieren. Also.
Brandy, wie ist das bei dir, als du nach Deutschland kamst? Hast du ja vermutlich auch kein Deutsch gesprochen erstmal. Denke ich mal.
Schuldeutsch.
Schuldeutsch.
Also ganz, ja. Also ich hatte in der Schule 4 Jahre Deutsch. Also es war nicht bei weitem nicht perfekt, aber man kommt dann halt mit vielen Kollegen zusammen, mit vielen Freunden und man nimmt die Sprache einfach so mit aus dem Alltag, sage ich jetzt mal.
Deine beiden Mädchen umrunden gerade das Museum hier.
Guck die nicht direkt in die Augen, weil ansonsten schmelzen die direkt.
Die verstecken sich, die rennen jetzt schon wieder weg. Nein, Brandy, aber was ich dich gerne mal fragen wollte, wenn man aus so einem Land, Hawaii, wenn man da hier nach Deutschland kommt, kriegt man dann nicht erstmal so einen Kulturschock, wo man dann sagt, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet irgendwie?
Ne? Du kommst ja
aus dem Paradies, ne?
Ja, ich würde nicht, also ja klar, also die Umgebung ist das eine, sieht ganz anders aus, ne? Also insbesondere ist ein bisschen grau in grau. Aber ich glaube, was mich als allererstes geschockt hat auf einer kulturellen Ebene ist, wie direkt die Deutschen sein können. Also wenn denen was nicht gefällt, dann lassen sie dich das schon wissen. Oder wenn du falsch liegst oder wenn du irgendwie was nicht tun sollst. Und ich glaube eher, in den USA ist es eher so, dass man so ein bisschen wie die Katze um den heißen Brei redet und man versucht es möglichst höflich und freundlich zu erledigen. Und das war so die ersten Male so richtig so Bäm ins Gesicht, wo ich mir gedacht habe, okay, also jetzt weiß ich, wo ich dran bin.
Du hast uns ja eine sehr schöne Geschichte erzählt in dieser ersten Podcast-Folge, als deine Eltern dich zum ersten Mal besucht haben. Ich glaube, wenn ich das noch so in Erinnerung habe, du musstest erstmal mit deinen Eltern Kleidung kaufen gehen, nicht weil sie keine Kleidung hatten, sondern weil sie einfach dachten, auch in Deutschland ist es so warm wie auf Hawaii. Und dann haben sie festgestellt, es ist arschkalt in Deutschland.
Ja, die kamen, glaube ich, irgendwann Weihnachten zu uns und die hatten weiße Turnschuhe, so ein bisschen wie du heute anhast, Achim, was überhaupt nicht geeignet ist für den deutschen Winter. Und die hatten, glaube ich, ganz leichte Übergangsjacken. Die mussten erstmal einkaufen gehen. Die besitzen keine Wintersachen, stimmt.
Braucht man da, also es gibt da keine kalten Temperaturen.
Nein, also ich sag mal, dreiviertel des Jahres ist es 28 Grad, jeden Tag Sonne. Und so Weihnachten drumherum wird es so 24 Grad. Dann kocht mein Vater Suppe und meine Mutter zieht ihre Uggboots an, weil ihr kalt ist. Und dann denke ich immer, Leute, ihr seid ein bisschen bekloppt bei 24 Grad. Aber genau, so ist es. So ist die Kultur halt, ne?
Wie ist das bei dir, Noel, wenn man so unterwegs ist, wenn man in Japan ist, wenn man auf Bali ist, wenn man nach Marokko fliegt und man verbringt dann aber doch auch einen großen Teil hier mitten im Ruhrgebiet, da ist es dann grau, da ist es da kalt, da regnet es dann. Wie gehst du damit um? Was ist? Ich denke mal, Sonne, blauer Himmel ist dir lieber als 4 Grad und Regen, ne?
Also ich habe ja mein Auslandssemester auf Bali gemacht und dann bin ich ja rumgereist, wie gesagt, Singapur, Japan, Thailand und Malaysia. Und das waren alles warme Gebiete. Das kennt man ja so von Deutschland nicht und natürlich ist es traumhaft. Aber ich finde, man vermisst trotzdem die Heimat. Also man vermisst trotzdem, ich habe Wanne Eickel vermisst. Ich war in Tokio, in der größten Stadt Deutschlands. Ach, Deutschlands, in der größten Stadt der Welt, Entschuldigung.
Du siehst, die Welt wächst zusammen, wunderbar.
Aber irgendwie dennoch vermisst man dieses Ruhige, die Familie, die Freunde. Also Heimat ist wirklich da, wo die Familie ist und wo man aufgewachsen ist. Das habe ich definitiv mitgenommen. Also selbst wenn du im Paradies bist, wenn du da alleine bist, ist es nicht dasselbe. Und vor allem aber auch die Sprachbarriere. Also in Indonesien, ja, ich habe Bahasa Indonesia gelernt, oder? Aber du musstest halt Englisch sprechen und Englisch ist für mich zwar kein Problem, aber in Japan hattest du das Problem, die konnten gar kein Englisch. Und dann fällt dir das auch mal ein bisschen schwieriger, dich mit den Menschen einfach zu connecten. Und in Deutschland hast du das. Und deswegen, wir hatten ja auch vorhin darüber geredet, Sprache verbindet. Und ich verstehe das, wenn man auch in Deutschland sagt, man muss die deutsche Sprache beherrschen, weil wie soll ich mich denn mit dir verständigen? Wie sollen wir denn uns connecten und vernetzen? Und deswegen ist die Sprache das größte und wichtigste Instrument, zwischenmenschlich um Beziehungen aufzubauen. Und wie gesagt, egal wo man auf dieser Welt ist, und ich habe die letzten Monate viel bereist, ist es wirklich der Ort, wo man aufgewachsen ist. Und da fühlt man sich am wohlsten. Und Deutschland ist nicht perfekt, aber Deutschland gehört einfach zu mir und wir müssen einfach alle besser werden. Das hattest du dann nämlich auch schön gesagt, es muss von beiden Seiten kommen, von den Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländern als auch von den Deutschen. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann erreichen wir was richtig Tolles, das, was ich auch in Indonesien erlebt habe. Ich war da einfach nur ein Mensch. Es war egal, dass ich Muslima war oder aus Marokko oder Deutschland kam. Es war so, es kommt, also man darf jetzt auch das nicht so verstehen. Auch als Deutscher darf man fragen, okay, woher kommst du ursprünglich? Weil natürlich sieht man meine schwarzen Haare, die dunkle Haut, es passt einfach nicht zu Deutschland und das ist auch okay. Es ist immer die Art und Weise, wie man fragt. Was merke ich für eine Absicht? Fragst du, weil du mich verurteilen möchtest oder fragst du, weil du dich für Kulturen interessierst? Und ich finde, das ist so ein gravierender Unterschied. Und wenn man dann wirklich merkt, okay, dieser Mensch ist einfach nur interessiert daran, weil er weltoffen ist und sich für neue Kulturen interessiert, dann erkläre ich auch gerne nochmal, wo mein Ursprung ist, warum ich Muslima bin, was es heißt, ein Moslem zu sein. Wobei ich halt auch sagen muss, die erste Hürde ist erstmal so auszusehen, wie ich aussehe in Deutschland. Und die zweite Hürde ist auch nochmal Muslim zu sein. Das ist nochmal eine größere Hürde. Aber wie gesagt, ich denke, durch Kommunikation und durch ein Miteinander schaffen wir es auch alle, friedlich zusammenzuleben.
Fühlst du dich denn ein bisschen fremd manchmal in Deutschland, obwohl du hier geboren bist? Ich meine, du sprichst ja immer dein Aussehen an. Ich meine, jetzt haben wir kein Videopodcast. Ich kann jetzt nur sagen, also ich finde, du siehst sehr toll aus, wenn ich das mal sagen darf.
Dankeschön.
Ich glaube, Kubilay...
Mein Vater wollte auch was sagen.
Ja.
Toll und hübsche Mädchen.
Ja, wollte ich gerade. Ja,
danke,
ich würde mich da anpassen. Nein, ich meine, das ist ja etwas. Ja,
nee, vielen Dank.
Das ist ja etwas, worauf du ja erstmal auch stolz sein kannst, ne? Dass du sagen kannst, ich sehe so aus, wie ich aussehe. Das ist ein Geschenk Gottes. Das muss man ja nicht erklären wollen. Jetzt habe ich ganz vergessen, wo ich hin wollte.
Ich weiß, wo du hin wolltest.
Mein Vater hat dich aus dem Konzept gebracht.
Und zwar, genau, ich spreche ja oft mein Aussehen an. Ich meine, wenn man mich dann sprechen hört, dann merkt man ganz schnell, okay, es ist eine Integrierte und die können wir tolerieren. Das passt ja, dann ist die erste Hürde erstmal geschafft. Aber für jemanden, der mich nicht sprechen hört, dann muss ich mich, ich habe einfach immer das Gefühl, ich muss mich beweisen. Wenn man mich dann sprechen hört und von meinem Werdegang hört, dann ist man erstmal so, ja, okay, wow, toll, sie ist aber integriert. Ja gut, wenn man aber dann hört, dass ich faste, ist das erstmal so, warum machst du das? Das ist doch gar nicht so gesund. Und wenn man sich dann eigentlich nur mehr mit der Religion beschäftigt, das ist ja eigentlich einfach nur eine Bildungssache. So, wir fasten im Monat Ramadan. Es gibt auch Menschen, die Intervallfasten. Warum wird das Intervallfasten toleriert, aber das Ramadan-Fasten dann wiederum nicht? Es gibt das Meditieren. So, das ist für uns das Gebet. Warum wird vom Meditieren so schön geredet, aber vom Gebet dann wiederum nicht? Es wird, also warum... nimmt man uns einfach nicht so an, wie man ist. Warum? Ich weiß, dass die Medien wirklich eine große Rolle da spielen und dass ich mich da beweisen muss, dass ich nichts mit Terrorismus zu tun habe und ein friedlicher Mensch bin. Aber das ist wirklich das, was du auch wieder gesagt hast, die Gegenseite, die sich wirklich bilden muss. Wir haben das Internet, wir haben die Bibliothek und man kann sich informieren. Oder man kann auch wirklich mit mir sprechen. Wenn man mich nett anspricht, dann bin ich auch offen für ein offenes Gespräch. Aber das ist... ja, deswegen mein Aussehen. Also die erste Hürde ist geschafft, wenn ich spreche. Und die zweite Hürde ist dann die Religion. Aber irgendwann akzeptiert man es einfach auch nur. Also ich ärgere mich da auch gar nicht mehr. Ich versuche einfach weiterhin nett zu sein und das auch nett zu erklären. Und dann kriegt man eigentlich auch immer gutes Feedback. Ach, so ist das. Ich hätte eigentlich gedacht, das ist so oder so. Wirst du gezwungen zu heiraten? Also da fühle ich mich so, als wäre ich im, weiß ich nicht, 19. Jahrhundert. Aber ja, gut.
Ja, Vorurteile, glaube ich, sind ein großes Problem. Zoe, da muss ich Asche auf mein Haupt, als du zu uns in den Sender gekommen bist, also Zoe ist auch eine Kollegin von mir, arbeitet auch bei Radio Herne, und als Zoe so den ersten Tag da war, da habe ich denke so, ja, die ernährt sich bestimmt auch von Salat und Joghurt, und dann habe ich sie immer irgendwann mal gefragt, sag mich, isst du eigentlich auch Pommes? Und sie, ja, natürlich esse ich Pommes, ne? Also heute weiß ich, dass du alles isst irgendwie.
Kein Salat. Kein Salat, nee. Ganz anders, als was du dachtest.
Ja, siehst du, also vielleicht, das ist auch das, was du, glaube ich, gerade sagtest, Naul. Ich glaube, man muss vielleicht auch mal so ein bisschen so darüber nachdenken, sich an die eigene Nase fassen auch, ne? So, wenn man, warum sollte ich jetzt jemanden fragen, ne? Wo kommst du her? Ich würde immer sagen, ja, ich komme von zu Hause, ne? Also, wo soll ich herkommen, ne? Aber ich weiß, was ihr meint, aber ich meine, das ist ja vielleicht auch so das Interessante daran, weil du gerade, Kubilay, ja auch nochmal den Islam angesprochen hast. Also, ich empfinde es für mich persönlich zum Beispiel als eine große Bereicherung, mich mit jemandem zu unterhalten, der dem Islam angehört, um einfach eine andere Religion mal ein bisschen mehr kennenzulernen, ne? Das ist auch so ein bisschen Neugierde dabei. Wie viel Neugierde, Naul, beobachtest du so in deinem Umkreis? Sind Menschen wirklich daran interessiert, dass die sagen, Mensch, du, hör mal, du bist so oft in Marokko, wie ist das denn da, wie leben die Menschen da? Oder erzähl doch mal was zum Beispiel vom Fasten, warum, wenn du fastest, warum machst du das, ne? Was bedeutet dir das? Ist da Neugierde dabei oder viele Vorurteile?
Leider mehr Vorurteile als Neugierde. Deswegen sage ich ja auch, also gegen Neugierde, das ist wirklich was, man soll Fragen stellen, man soll sich weiterbilden. Und natürlich ist es persönlich einfacher, als wenn ich einfach einen Artikel im Internet lese. Aber das ist ja das Problem, durch die Medien sind es mehr Vorurteile. Und weswegen ich mich dann in dem Moment unwohl fühle, weil ich merke, okay, man fragt mich mit einer negativen Intention irgendwie. Also es ist halt schon dieses, man nimmt mir das ja vorweg, man fragt ja nicht, ja, warum fastet ihr, sondern oh, warum macht man das? Das ist doch total ungesund. Und da muss ich mich ja erstmal durchkämpfen, weil ich erinnere mich, als ich, wie gesagt, in Indonesien war, die Menschen sind da hinduistisch, ach, auf Bali, die Menschen sind da hinduistisch. Da habe ich wirklich dann selber gemerkt, okay, ich interessiere mich für die Religion, weil ich nicht verurteile oder mit Vorurteil daran gehe, sondern ich frage die Menschen, okay, warum macht ihr das? Ich habe auch den Buddhismus kennengelernt und war in den Gebetsräumen und habe mit den Menschen gesprochen. Ich finde, das ist ja was Schönes und die Menschen freuen sich meist, wenn man fragt, weil die sehen, okay, da ist Neugier. Aber hier habe ich oft das Gefühl, es sind nur Vorurteile tatsächlich. Also leider, leider Gottes, ja.
Mit ganz viel Neugierde und Freude, Zoe, bist du ja sicherlich auch damals nach Paris, damals, das klingt so wie vom halben Jahrhundert, es ist ja noch gar nicht so lange her, bist du ja auch nach Paris gegangen, nach Frankreich und sind deine Erwartungen erfüllt worden oder hat Paris dich eher enttäuscht?
Ja, eher enttäuscht, das meint man vielleicht gar nicht, weil Paris wirklich das Aushängeschild der Liebe ist, Stadt der Liebe. Ich wollte immer in Paris leben, es war in mir drin. Ich wollte immer irgendwie so ein Französisch sein. Ich weiß auch nicht, das war irgendwie so. Disneyland war dann auch nochmal so on top in Paris. Aber es ist wirklich nicht so, wie man denkt. Also die touristischen Gegenden, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die sind wirklich so, was man kennt. Ne? Die Leute, die essen Baguette täglich, die trinken Wein an der Ecke, essen nur Käse, aber das machen die Touristen. Die essen das Croissant morgens mit Nutella, das machen die Touristen. Die Franzosen, die essen was anderes. Die müssen jetzt nicht unbedingt mit einem Croissant aufstehen oder... Was stimmt, ist Baguette. Die laufen wirklich mit Baguette über Schulter, über die Straße, das ja. Aber so das klassische... stereotypische ist gar nicht. Man sagt ja auch, die rauchen nur und trinken auch nur Wein. Ja, kommt auch immer auf die Menschen an.
So Emily in Paris war das dann für dich nicht so. Ich denke die ganze Zeit in diese Netflix-Serie Emily in Paris, das war's nicht. Mach meine Träume jetzt nicht kaputt, Zoe, bitte nicht.
Die Franzosen stehen bestimmt morgens auf und essen Sauerkraut und Klöße oder so typisch deutsch. Oder irgendwie so. Nein, aber ich hätte jetzt auch tatsächlich gedacht, so das Croissant gehört in Frankreich zum Frühstück dazu, aber du sagst, es ist gar nicht so.
Naja, Croissant ist schon mal was anderes als so Macarons. Das sind, glaube ich, die anderen Dinge. Man denkt, glaube ich, ja geil, die Franzosen stehen auf und essen das auch täglich. Aber die Franzosen selbst, ich habe sie auch gefragt, es gibt viel geilere Desserts als diese klassischen Sachen, die man kennt, wenn man dann als Tourist nach Paris kommt. Und ich muss dich enttäuschen, es ist nicht wie in Emily in Paris.
Nein, nein.
Das dachte ich nämlich auch.
Aber was mich mal interessieren würde, ist so, bist du mit einer gewissen Illusion nach Frankreich gegangen? Hat so, ich meine, jetzt Vorstellungen kann man ja nicht viele haben, weil man weiß ja noch nicht, was einen erwartet. Man kann ja Illusionen haben, Wünsche. Wie war das für dich? Ich meine, du kommst da an in einer riesengroßen Stadt, wo gefühlt 100 Milliarden Menschen leben und dann kommt da die kleine Zoe aus Wanne-Eickel und mit ihrem Köfferchen und sagt, so, hier bleibe ich jetzt erstmal für ein paar Monate. Das ist doch erstmal eine ganz mutige Entscheidung auch, ne?
Ich dachte wirklich, ich komme an, die Welt liegt mir zu Füßen, ich lerne so viele Leute kennen, ich habe einen Balkon, ich wohne in einer Wohnung mit Balkon, also diese klassischen, schön gezierten Häuser, Haussmann heißen die, ist auch egal, aber das ist so dieses Klassische, was man so kennt, wirklich, wenn man Fotos sieht, man erkennt Paris an den Gebäuden. Und da dachte ich, wohne ich schaue dann von oben herab nach unten, sehe alles mit meinem Wein, mit meinem Rotwein. War aber überhaupt nicht so. Ich war in einer Wohnung ohne Balkon, weil ich mir einfach nicht diese teure Wohnung leisten konnte als Studentin. Das geht einfach nicht. Es ist super teuer. Du wirst da wirklich, es ist so eine Hassliebe. Also du musst Paris wirklich lieben, aber auch die schlechten Seiten akzeptieren.
Du hast ja auch meine Illusion genommen. Du hast mir gesagt, Paris ist schmutzig und irgendwie Paris ist teuer, hast du gesagt. Und du warst fast froh, als du wieder hier in Wanne-Eickel warst, ne?
Das ist, was du erzählt hast, Naul. Das ist, je öfter man reist, desto mehr merkst du, dein Herz hängt wirklich da, wo du auch aufgewachsen bist, da, wo deine Familie ist, deine Freunde sind, wo du dich einfach wohlfühlst. In Wanne-Eickel in dem Fall. Also, so ist das, wirklich.
Ja, Naul hat das ja schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ne? Da haben wir so, glaube ich, gesprochen über das Thema Heimat und da hast du das auch gesagt. Es ist schön zu verreisen, es ist schön unterwegs zu sein, aber es ist auch schön, wenn man wieder nach Wanne-Eickel kommt, und weiß, hier bin ich jetzt zu Hause. Zu Hause ist ja auch ein interessanter Begriff. Zu Hause, Heimat. Ich fange mit dir an, Naul. Was ist für dich zu Hause? Was ist für dich Heimat? Woran machst du das fest? Du hast gerade schon die Sprache einfließen lassen, aber die Sprache alleine ist ja noch nicht zu Hause.
Nee, tatsächlich nicht. Also die Sprache ist ein großer Teil, aber in Marokko spreche ich ja auch die Sprache. Würde aber nicht sagen, dass das meine erste Heimat ist, sondern die erste Heimat ist tatsächlich hier, also Wanne-Eickel, wo ich mich wie zu Hause fühle. Ich würde sagen, zu Hause ist wirklich da, wo die Familie ist, wo dein Umfeld ist, deine Freunde sind. Das ist für mich zu Hause.
Wie ist das bei dir, Brandy? Wo ist dein Wie definierst du zu Hause?
Also ich würde sagen, meine Familie hier in Herne, das ist zu Hause. Ich fühle mich aber an anderen Orten heimisch, aber nicht zu Hause verwurzelt, und das ist dann eher hier tatsächlich.
Bevor ich mit Kubilay weitermache, weil du sagtest gerade Familie, Naul, du hast ja gerade auch von der Familie gesprochen. Ich glaube, wenn man von einer deutschen Familie und von deutscher Verwandtschaft spricht, dann ist das was anderes, als wenn man jetzt von marokkanischer Familie, dein Bruder hat mal zu mir gesagt, Naul, bei uns ist jeden Tag irgendwer da, da ist immer was los, deine Tante, die Jamila, lacht schon. Ich finde das total schön, ich weiß, bei den Türken ist es nicht viel anders, ne? Da kommt dann auch der Bruder und die Schwester und alle kommen mal zu Besuch. Kubilay, um die Frage mal weiterzumachen, zu Hause, was ist für dich zu Hause?
Für mich ist zu Hause der Ort, wie Noel oder Zoe das auch gesagt hat und Brandy, da wo ich meine Freunde habe, da wo ich groß geworden bin, und ich glaube, man kann das eigentlich sehr, sehr gut damit verbinden. Da, wo meine Erinnerungen liegen, ist mein Zuhause. Ja, also wenn ich jetzt irgendwo bin, ich mache meine Augen zu, ich war auch sehr oft in Paris. Ich habe auch ganz, ganz tolle Bilder mal von Paris gehabt. Aber ich verbinde mit Paris zum Beispiel die Emotionen, die ich hatte. Ne? Also ich kann mich an das erste Mal erinnern, das war mit 18. Da habe ich Papa nicht Bescheid gesagt. Da sind wir mit Freunden einfach losgefahren um 7 Uhr morgens nach Paris. Dann sind wir da angekommen. Ich kann mich daran erinnern, wie wir unterm Eiffelturm getanzt
haben. Moment, Kubilay, da muss ich mal unterbrechen. Wie kann es sein, dass ein türkischer Junge mit 18 Jahren morgens wegfährt, ohne den Eltern Bescheid zu sagen? Das geht doch gar nicht.
Also der Oberkracher war, mein Papa ist zur Arbeit, weil wenn er da wäre, hätte ich mich nicht getraut. Meiner Mutter habe ich gesagt, wir gehen einfach nach Bochum. Und die hat gesagt, was sucht ihr um
7 Uhr? Ja, war pünktlich wieder zu Hause.
Wir wollten frühstücken und dann sind wir wirklich um, keine Ahnung, 7 Uhr losgefahren, waren dann in 7,5 Stunden da, haben dann den ganzen Tag dort verbracht. Ich kann mich noch erinnern, dass wir dann quasi abends noch unter dem Eiffelturm, wo es die Beleuchtung gegeben hat, getanzt haben, und dann sind wir wieder zurückgekommen. Und das ist halt eine Erinnerung, die ich mit Paris verbinde. Ich bin ein weiteres Mal mit meiner Frau dann dahin. Diesmal war ich dann nicht in Paris, ich war Saint-Germain-en-Laye und in Paris. Saint-Germain-en-Laye ist nochmal so das Paris für mich, was wirklich Paris ist, in die Gassen zu gehen, da so ein bisschen das Leben von den Franzosen zu sehen und auch zu erkennen, wie die halt dann wirklich leben. Hat mir dann nochmal so ein ganz anderes Bild von Paris gegeben. Und ich habe halt dieses Empfinden auch mit Wanne-Eickel, weil ich bin hier zur Schule gegangen, immer wenn ich dann auf die Straße schaue, sehe ich, wie ich als Kind da vorbeigegangen bin oder wie ich mir halt dann auch, also man hat auch immer so Träume gehabt, ne? Also man ist hier irgendwo groß geworden, hat irgendwie die Straße immer wieder gesehen, hat sich dann immer vorgestellt, hey, ich selbst bin immer durch die Straßen gegangen und habe gesagt, so, wenn ich zum Beispiel Weihnachten gesehen habe, die Zeit kommt ja wieder, ne? Ich bin zwar Moslem, aber ich liebe diese Weihnachtsbeleuchtung. Und ich liebe es wirklich auch, so einen Tannenbaum zu haben bei mir zu Hause. Und diese Dekoration machen wir jedes Jahr. Ja, hat nichts mit dem Glauben zu tun, ist einfach nur für mich. Ich habe immer als Kind das gesehen und ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal groß bin und irgendein Haus habe, dann will ich das auch haben. Ja, einfach diese Beleuchtung bei mir, weil ich gehöre. Und dann sind, wenn meine Freunde dann auch an Weihnachten kommen, also wir machen das halt immer so, dass sie dann am ersten Weihnachtstag zu uns kommen, dann gibt es immer Boxing Day, das ist für die Nicht-Fußball-Liebhaber, ist in der Premier League, wird Fußball gespielt, dann gucken wir zusammen Fußball und essen Chips und feiern quasi so diese Atmosphäre auch. Und das habe ich halt nirgendwo. Ne? Und das sind halt meine Erinnerungen, oder das ist die Liebe, die ich dann für Wanne-Eickel und Herne entwickelt habe, wo ich sage, das ist meine Heimat, das ist mein Zuhause. Auch ein krasses Beispiel, mein Vater kommt aus Ankara zum Beispiel, ist Ankara für mich nicht Heimat. Ja? Für ihn vielleicht, ja, tut ihm gerade vielleicht wahrscheinlich, wenn ich das jetzt sage, aber für mich ist Bodrum zum Beispiel Heimat, weil ich
dein Vater Urlaub sagt, mal da gemacht habe. Dein Vater sagt gerade für mich auch nicht.
Okay, dann übergebe ich ihm das.
Ja, Ahmed, erzähl uns, Heimat, Zuhause, was ist das für dich? Mikrofon näher ran.
So?
Ich bin auch wie Kubilai. Mein Zuhause ist hier Maneichel jetzt. Wenn ich Türkei Urlaub gehe, nach 4-5 Wochen suche ich meine Zuhause wieder.
Hast du jetzt also wirklich einen Schrebergarten oder nicht? Sag bitte, hast du einen Schrebergarten?
Ich habe hier auch Schrebergarten.
Unfassbar. Das ist, Kubilai, ich finde das mit, was du gerade mit Weihnachten erzählt, das finde ich so spannend. Ich habe sehr viel während der Corona-Zeit, habe ich sehr viel gelesen, auch über meine eigene Religion, weil ich eigentlich gerne mal zum Beispiel so diese Grundsatzfrage geklärt haben wollte. Für mich hat es Jesus tatsächlich gegeben oder hat es ihn nicht gegeben. Und dann habe ich mal angefangen, über Weihnachten nachzudenken. Und da ist mir dann der Islam sehr sympathisch geworden, weil der Islam hat ja mit Weihnachten grundsätzlich gar nichts am Hut. Und dann habe ich mich auch gefragt, was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Weil nachweislich ist Jesus Christus nicht in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember geboren worden. Und dann habe ich mich gefragt, warum stellen wir uns eigentlich einen Baum dahin und feiern Weihnachten? Das hat ja tatsächlich nichts mit dem Glauben zu tun. Es ist Kitsch as Kitsch can im Grunde genommen. Ne? Und wir alle brauchen dieses Gefühl, jetzt ist Weihnachten. Das ist ja auch schön. Befreundeter Deutschtürke von mir war mal in der Weihnachtszeit bei mir zu Hause zu Besuch, hat von meinem Weihnachtsbaum überhaupt keine Notiz genommen. 3 Monate später meinte er zu mir, ach, sagt er, das war so schön, als ich da bei dir auf dem Sofa saß und der Weihnachtsbaum und die Kerzen waren an. Der fand das auch irgendwie geil. Also hat Weihnachten ja doch eine magische Wirkung.
Ja, ich meine, es ist halt so, wenn man etwas... Ich glaube immer wieder in dieser kalten Jahreszeit, ne, diese Wärme dann auch zu spüren. Ich sehe Weihnachten für mich selber als eine Zeit, wo, also das habe ich zum Beispiel auch in der Türkei nicht. Ne. Wenn ich in Istanbul bin, da ist immer so alles rasant, 26 Millionen Menschen. Ich habe also jeder, der an mir vorbeigeht und mein Kopf merkt sich immer jedes Gesicht so, und dann kriege ich immer Kopfschmerzen irgendwann. Und bei mir ist es halt so, wenn ich an Weihnachten denke in Deutschland, dann ist es so, als ob einer so diesen Reset-Knopf drückt. Ist so ähnlich wie damals, als Corona kam, als wir alle zu Hause sein mussten, aber auf eine schöne Art und Weise. Ja, alles hat zu. Man findet die Ruhe, auch mal zu den Menschen zu gehen, die man gern hat. Das kann Familie sein, das können Freunde sein. Man macht einen Abend zusammen, egal ob man jetzt Christ ist oder Moslem oder auch Jude, glaube ich, dass man dann halt mit der Familie zusammensitzt. Wir haben auch mal Tombola gespielt, als wir jünger waren, haben wir auch mal gemacht mit dem Opa zusammen. Also, ich finde dieses Entschleunigen, ne, von dem Leben finde ich halt toll. Und ich glaube, dass diese Jahreszeit und halt das Weihnachten dafür uns ein schönes Gefühl gibt, egal welcher Religion wir angehören.
Zoe, warst du auch über Weihnachten in Frankreich oder ausgerechnet da nicht?
Ich war über Weihnachten in Deutschland wieder. Ich wollte unbedingt nach Hause zu meiner Familie, zu meinen Großeltern. Ich wollte über Weihnachten das Weihnachtsfest zu Hause erleben. Ich war in Frankreich, in Paris. Ich war so allein. Ich kam an. Das ist eine Millionenstadt. Was du erzählt hast, Kubilai, mit den Gesichtern, die an dir vorbeirauschen. Das ist in Paris genau das Gleiche. Du merkst dir die Gesichter nicht. Du bist anonym. Du bist wie eine kleine Ameise. Und das war so anders als jetzt im Vergleich zu Wanne-Eickel, ne? Hier kennst du deine Nachbarn, hier kennst du alle. Und da ist es egal, du siehst jeden Tag ein neues Gesicht. Und an Weihnachten ist man da schon echt allein, wenn man eben nicht jemanden hat, ne?
Ja, sorry, jetzt soll man ja nicht Paris mit Wanne-Eickel oder mit Herne vergleichen, ne? Also ein bisschen schwierig. Ich stelle mir jetzt so vor, Paris ist doch sicherlich eine Stadt, wo sehr viel Leben draußen auf der Straße ist. Ich stelle mir jetzt mal vor, da sind Straßencafés, man kann abends irgendwie draußen sitzen. Da muss man doch mit Menschen ins Gespräch kommen.
Also um 1 Uhr nachts ist da alles dicht. Dann die Metro, die fährt nicht mehr um 1 Uhr und bis dahin ist wirklich dann menschenleer die Straßen. Aber bis dahin... Ja, man connectet schon, wenn man möchte, wenn man sich dazusetzt, wenn man auch wirklich sagt, ich kann eure Sprache oder ich kann Englisch, dann musst du aber dir die Studenten suchen quasi. Also Gleichaltrige, ja, das ist kein Problem, aber du musst eben auch den Schritt dann auf die Menschen zugehen. Die Franzosen kommen nicht auf dich zu. Das habe ich auch gemerkt, ich war in einem französischen Unternehmen, die kamen nicht auf dich zu. Du musstest dich wirklich vorstellen, hallo, ich bin Zoe, ich komme aus Deutschland und meine Geschichte etc. Ich arbeite jetzt hier, aber die kommen nicht zu dir. Du musst wirklich einen Schritt auf die zugehen.
Wie haben die denn reagiert, wenn du auf die zugegangen bist und gesagt hast, hi, ich bin Zoe, ich komme aus Deutschland? Haben die dann gesagt, ach, wie schön, wie interessant, oder waren die desinteressiert? Wie war das?
Das ein bisschen schwierig. Es kommt auch immer auf die Person an. Die haben dich schon gemustert. Das ist auch das, was du gesagt hast, Naul, mit dem sich beweisen müssen irgendwie. Also ich habe schon auch das Gefühl gehabt, ich muss mich beweisen, um zu zeigen, ich verstehe euch, ich möchte jetzt irgendwie mich auch connecten. Also die Franzosen haben auch den arroganten Blick drauf. Die mustern dich dann auch wirklich so und du denkst dir dann im ersten Moment, okay, was heißt das jetzt? Willst du mich kennenlernen oder nicht? So, also schon distanziert die.
Beweisen jetzt, weil du eine Frau bist oder beweisen, weil du aus Deutschland kamst?
Nee, beweisen, weil ich keine Französin bin, weil ich nicht die Sprache perfekt spreche und weil ich eben nicht da für immer wohne. Für die ist das dann auch so, sie haben mitbekommen, ich bin sowieso wieder weg nach einer gewissen Zeit, ich bleibe hier wohl nicht für immer. Egal, da muss ich mich nicht mit dir auseinandersetzen. So.
Aber ich meine, jetzt ist ja gerade Paris eine Stadt, in der ja auch alle Nationalitäten vertreten sind, ne? Die da studieren, die da arbeiten oder die da leben. Das klingt für mich ja jetzt fast so, als hätte Frankreich ein noch, oder Paris jetzt in dem Fall, ein noch größeres Integrationsproblem als wir hier in Deutschland.
Ich glaube ja. Also ich kann es nicht festmachen, aber ich glaube ja. Also die Erasmus-Leute, die internationalen Studenten, die dann da hinkommen, die sind wirklich offen. Aber es sind eben keine Franzosen, ne? Ich habe mich mit den Erasmus-Leuten connecten können, also Leuten aus Portugal, aus woher noch, aus Russland sogar, glaube ich auch, von überall her, da war es viel einfacher, weil wir irgendwie das gleiche Schicksal geteilt haben. Wir sind fremd in einer großen Stadt.
Noel, wir haben gerade mit Kubilay auch drüber gesprochen, so er gilt dann in Deutschland als Türke, in der Türkei als Deutscher. Wenn du nach Marokko fliegst, wenn du in Marokko bist, wie wirst du da gesehen? Sehen die dich als Deutsche, sehen die dich als Marokkanerin oder ist denen das völlig egal, das bist du für die einfach die Naul?
Ja, ich bin die Europäerin.
Doch.
Die Europäerin, die sehr viel Geld hat. Ja, und deswegen sind die Preise dann auch immer höher. Ich glaube, die Deutschen, die in der Türkei dann einkaufen, viel mit. Das ist dasselbe auch bei uns tatsächlich.
Ja, so wie man mit der Türkei natürlich dann Goldschmuck verbindet. Ne? So Gold ist in der Türkei sehr preiswert. Mir hat mal jemand gesagt, wenn du Gold aus der Türkei haben willst, dann beauftrage jemanden, der Türkisch kann, weil dich ziehen die da über den Leisten. Sind die Türken tatsächlich so? Ja, Papa lacht schon. Sind die Türken wirklich so, seid ihr so drauf, ne? Dass ihr sagt, untereinander nicht, aber andere ja?
Also da würde ich das Wort an meinen Vater übergeben, weil ich bin ja Deutsch-Türke. Ich bin nicht so.
Okay. Jetzt wissen wir von deinem Papa, dein Papa verkauft Döner. Ne?
Achim, wir verkaufen Döner, ja. Essen Hauptbahnhof, wie Sie wissen. Ne? Jetzt, wir haben auch Panpizza im Essen Hauptbahnhof. Panpizza haben wir auch. Aber was Türkei angeht, mittlerweile dieses Jahr fast gleiche wie Euro geblieben. Deswegen, wir können keine Fehler mehr machen.
Aber Herr Türkei. Ja, sind die Türken so, dass sie wirklich dich auf den...
Nein. Was ist mit Ehrlichkeit, Ahmed? Also ein Türke wird immer ehrlich zu einem Türken sein. Aber bist du auch ehrlich zu einem gebürtigen Deutschen?
Ach.
Wenn es um Geld geht, um Handeln geht.
Nein, da sind die deutsche Kollegen besser. Ich war einmal 5-Sterne-Hotel, ich habe draußen Einkäufe gemacht, wo ich Hotel reinkam, eine deutsche Frau hat mir gesagt, wie viel haben Sie bezahlt? Ich habe gesagt, damals so, zu viel haben Sie bezahlt. Morgen gibt es hier Wasser, Sie können so viel. Tatsächlich war richtig alles.
Also ich kannte die haben ihn sogar über den Leisten gezogen. Um deine Frage zu beantworten.
Okay. Brandy, du wirst ja sicherlich auch mal Richtung Hawaii fliegen, mal ab und zu mal gucken, wie es da so ist. Wie ist die Wahrnehmung da bei dir? Ich meine, du sprichst fließend Deutsch, man könnte meinen, du bist hier in Deutschland geboren, kommst aber tatsächlich aus Hawaii. Wie sehen die dich da? Bist du noch immer eine von denen oder sagen die auch, du bist die Deutsche jetzt?
Also meine Bräune ist mir entwichen. Über die 4 Jahre, die ich in Deutschland lebe. Ich war mal brauner, aber das ist nicht mehr so. Und wenn man da vor Ort ist, es gibt ja quasi die Einheimischen zahlen einen Krammer-Einer-Preis, das so nennt sich das. Also wenn du quasi von da bist, kriegst du dann immer Rabatte. Und man muss dann halt dieses Englisch sprechen, wie die Einheimischen Deutsch sprechen. Und wenn ich das versuche, dann beäugen sie mich so ein bisschen so nach dem Motto, das kann jetzt nicht sein. Und dann, ich glaube, aus Mitleid eher kriege ich diesen einheimischen Preis. Aber ansonsten muss ich meinen Papa immer vorschicken und der macht das dann, erklärt das dann für mich.
Erlebst du das hier auch, dass du gefragt wirst, so diese Frage, wo kommst du her?
Definitiv, definitiv. Echt? Ja, also was ich dann oft manchmal habe, ist, dass wenn ich Deutsch spreche, habe ich immer noch ein kleines bisschen Akzent. Denn ich, also die wissen nicht so richtig, wo es herkommt, aber die sagen dann, du hast ja so einen süßen Akzent, so eine süße Aussprache, wo kommst du denn her? Und das triggert mich so ein wenig. Dann denke ich mir, ich bin so bemüht irgendwie, dann so richtig astreines Deutsch zu sprechen, aber das schleicht dann immer noch rein. Und wenn ich sage, ja, ich komme aus den USA, dann meinen die dann, ah, aus den USA, ja, so wie in der Kartoffel sprechen. Und dann denke ich so, ich weiß gar nicht, was die für eine Reaktion von mir erwarten in dem Augenblick. Aber es ist leider so. Also ich denke, die meinen das nett und dass es aufgeschlossen sein soll, aber manchmal kommt das so ein bisschen cringy rüber. So.
Jetzt habe ich mal so eine Frage, weil mich das der Neugierde wegen interessiert. Bei dir ist mir aufgefallen, Brandy, wenn du was postest, dann ist das auf Englisch. Bei dir, Zoe, ist mir aufgefallen, wenn du was postest, ist das auf Englisch. Bei mir ist mir aufgefallen, wenn ich was poste, ist das auf Deutsch. Bei Naul ist mir aufgefallen, da kann auch schon mal durchweg Arabisch sein, dass du auf Arabisch, wo ich dann da sitze, ich folge dir ja, wo ich dann da sitze und denke, was schreibt sie da jetzt? Ich verstehe es nicht. Stichwort Integration, findet ihr das gut? Ich fühle mich ausgegrenzt, Naul.
Also ich würde sagen, bei meinen Storys gibt es einen guten Mix, also für Deutsch, Englisch und Arabisch und dann vertrete ich ja alle, oder?
Das stimmt. Ich kenne einen Syrer, der schreibt nur auf Arabisch. Da weiß ich nie, was der da gerade schreibt. Wie machst du das, Kubilay?
Bei mir ist es generell Deutsch, aber wenn irgendwann mal was Besonderes, vielleicht mit Papa oder sowas, dann benutze ich auch mal was Türkisches. Damit halt, also ich verbinde das immer wieder so, es gibt halt gewisse Emotionen, die du in der türkischen Sprache einfach besser rüberbringen kannst als in der deutschen. Und dann benutze ich das mal, um, keine Ahnung, darauf halt nochmal hinzuweisen. Aber was mich zum Beispiel interessiert, in dem Moment, wo wir gerade hier am Reden sind, ne, habe ich mir zum Beispiel die Frage gestellt, wenn ich jetzt, also hier Brandy ist die erste Person, die ich aus Hawaii kennengelernt habe, und dann stelle ich mir die Frage, was für eine Sprache haben die so. Also generell, wo ich auch reingehe und jetzt, wenn ich Naul sehe, ich habe auch sehr, sehr viele marokkanische Freunde gehabt, dann weiß ich zum Beispiel, da gibt es Wujda, da gibt es Nador, dann gibt es Berber, dann gibt es Marokkaner. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum weiß ich das alles? Und das würde ich mir von den Deutschen auch wünschen. Wenn man jemanden sieht, also ich würde jetzt zum Beispiel Brandy fragen, was für ein Essen gibt es bei euch? Welche Sprache spricht ihr? Gibt es Dialekte? Was für eine Bevölkerungsdichte habt ihr? Na, also sind das, gibt es wirklich Hawaiianer, so wie wir, also Dwayne The Rock Johnson ist, glaube ich, aus Hawaii, ne?
Genau.
Siehst du, also verbinde ich mit The Rock, verbinde ich Hawaii, und dann würde ich halt solche Fragen zum Beispiel stellen, und das fehlt mir ein bisschen, ne? Also wenn ich, also es gibt, wenn ich jetzt auch an Frankreich denke, wir haben jetzt Paris. Ich habe dann auch immer Menschen in Paris kennengelernt und dann habe ich gedacht, alle müssen so sein. Ne? Und dann habe ich irgendeinen aus Monaco kennengelernt, der war wieder ganz anders. Ne? Und in Straßburg sind die wieder ganz anders. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch, wenn wir uns mal über die Türkei vielleicht unterhalten oder über Marokko. Die Menschen sind, also auch bei den Marokkanern, es gibt arabische Marokkaner, es gibt Marokkaner, die Berber sind. Die sind auch ganz verschieden. Ne? Und das habe ich dann gemerkt und irgendwann habe ich dann für mich verstanden, okay, das resultiert daraus, die Gebräuche sind da, oder ich habe mich dafür interessiert zum Beispiel, ich habe eine Marokkanerin gesehen, die hat dann zum Beispiel so Tattoos gehabt. Ne? Und dann habe ich einfach mich reingelesen. Überleg mal, also, stelle ich mich vor, warum mache ich das? Weil ich halt mir das wahrscheinlich auch selber wünsche, dass man sich mit mir so auseinandersetzt. Ne? Weil, und das fehlt mir halt ein bisschen. Ne? Das hast du ja, aber das fehlt halt vielen anderen.
Ich würde da gleich gerne nochmal einklinken. Ich würde aber gerne auch nochmal sprechen. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, würde ich jetzt in die Türkei gehen, so mal als Beispiel, da leben müssen, wollen, wie auch immer. dann wäre für mich ja klar, ich muss irgendwann mal Türkisch lernen, weil sonst versteht mich da ja keiner. Aber so meine deutschen Gewohnheiten, die würde ich ja da weiterleben. Ich würde ja jetzt nicht hergehen und sagen, ich lebe jetzt komplett türkisch, sondern ich würde ja auch deutsch bleiben. Wenn ich jetzt nicht alleine in die Türkei gehe, es kommt jemand mit, würde ich zu Hause auch deutsch sprechen. Also im Grunde genommen, das, was man jetzt Menschen anderer Nationalitäten zum Vorwurf macht, würden wir selber ja genauso machen.
Na? 100%.
Ja.
In der Türkei würde ich dir aber eins sagen, in 6 Monaten würdest du dich auch an die Türkei anpassen. Ob du willst oder nicht.
Er wird nötiviert, sich anzupassen.
Ja, doch, 100%. Weil, ich meine, ich glaube, das sind auch wieder die Dynamiken, die ein Land mit sich bringt. Ne? Also das, was du sagst, ist 100% richtig. Aber wenn du dann da bist, dann, weil ich habe halt auch Menschen kennengelernt, die ich selber auch als Deutsche kennengelernt habe, die dann ausgewandert sind und auch in der Türkei gelebt haben, die sind, was dieses Türkischsein angeht, türkischer als ich geworden, weil die halt dort leben. Dann sagen die so, ja komm, lass hier rüber gehen. Ich sage, ey, guck mal, ist rot, ey. Ich gehe nicht über Rot. Sagt er, komm mal, was soll passieren? Hier passiert schon nichts. Einfach über die Straße gehen, sonst muss ich. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann passe ich mich denen an. Ein kleines Beispiel jetzt.
Ja, du musst ja, man muss ja die türkische Lebensweise hier. Ein Freund hat mir immer erzählt, wenn ich den gefragt habe, ey, wann treffen wir uns mal? Dann hat er immer gesagt, die Tage. Dann habe ich das mal einem anderen Türken erzählt, der sagte, die Tage heißt, der hat keinen Bock, sich mit dir zu treffen. Das muss man erstmal lernen.
Das ist die versteckte Sprache.
Nein, und weil du gerade Sprachen angesprochen hast, wozu soll man Englisch in Herne sprechen? Ich habe echt überlegt, bei der Volkshochschule einen Türkischkurs zu besorgen, weil ich glaube, damit kannst du wesentlich besser prahlen, wenn du Türkisch kannst.
100%. Also ja. Wenn du 3 Wörter Türkisch kannst, dann bist du schon der Held für die.
Ja, wir hatten das bei uns im Sender, wir hatten jetzt zur Fußball-Europameisterschaft, hatten wir eine türkische Familie zum Interview, die extra für die Türkei-Spiele hier nach Deutschland gekommen sind. Wir hatten Übersetzer mit, weil die sprachen kein Wort Deutsch. Und ein Kollege von mir spricht tatsächlich ein paar Sätze Türkisch. Als der die auf Türkisch angesprochen hat, hör mal, die haben den angeguckt, als wenn der Messias vor denen steht. Ne? Das war für die so, oh, du kannst unsere Sprache. Ne? Weil du das gerade so schön angesprochen hast, Naul, wenn ich jetzt mehr über die marokkanische Kultur wissen möchte, wenn ich jetzt, wo gehe ich hin? An wen wende ich mich?
An Naul. An mich?
Nein, hör auf, jetzt im Ernst.
Nee, es gibt ja auch so marokkanische Kulturvereine, die veranstalten Feste oder sonstiges und da einfach mal hinzugehen und dann das Essen zu probieren, sich mit den Menschen auszutauschen, interessante Fragen zu stellen, darüber freut sich jede Nation, also die Marokkaner würden sich da sehr freuen und offen, die Menschen offen aufnehmen oder halt im Land selbst, ne, nach Marokko zu reisen. Mit Englisch, ja, kommt man schon irgendwie klar, sonst Französisch, also mit Französisch hat man da die besten Voraussetzungen und da, also wirklich das im Umfeld, bei Marokkanern, Feste oder im Land selbst, das ist das Beste, was man machen
also
kann.
Also wenn ihr Naul begegnet auf der Straße, ihr könnt sie jetzt durchaus ansprechen, sie spricht fließend Deutsch, wie ihr merkt, und sie kann euch ganz viel über Marokko erzählen. Brandy, wie ist das mit Hawaii, wenn mich interessieren würde, wie leben die Menschen auf Hawaii? Gut, es gibt das Internet, gibt soziale Netzwerke, aber gibt es auch einen hawaiianischen Freundesverein oder was?
Ich glaube, ich bin die Quoten-Hawaiianerin in Herne. Es gibt nur mich, also wenn du was wissen willst,
kommt man zu
musst
dir.
Du mich fragen. Genau, sonst
du könntest
musst du
ja so einen Verein mal gründen.
Ich wäre die Vorsitzende und die einzige
Mitglied.
Genau.
Hast du hier eigentlich Familie?
Nein, also ich habe meine Familie gezeugt. Nein, die leben mit mir hier.
Also haben wir schon 3 Hawaiianer genau. Hier.
Genau.
Wie ist das, Kubilay, türkisch? Ich meine, man kann jetzt natürlich sich einen Lieblingsdöner aussuchen oder jeden Tag seinen Döner holen und irgendwann kommt man mal ins Gespräch. Du kannst ja jetzt nicht einen Türken auf der Straße ansprechen und sagen, du hör mal, ich habe mal Interesse, mal ein bisschen mehr über die Türkei zu erfahren. Wie macht man das?
Also ich glaube, dadurch, dass es ganz, ganz viele Türken gibt, haben wir auch ganz, ganz viele Vereine, sowohl in Herne als auch in der Umgebung, die die Türkei den Menschen näher bringen können. Also wir haben das Problem, in Anführungszeichen, haben wir jetzt nicht, dass wir wenige sind. Wir sind schon ganz, ganz viele hier. Und deswegen denke ich, dass man da in den Austausch gehen kann. Was ich noch anbieten kann, wenn man zum Beispiel, ich glaube, da habe ich sogar mit dem Micha mal drüber geredet gehabt, wenn man auch eine Moschee von innen sehen möchte oder sowas, dann kann man einen Termin machen. Die DITIB-Moschee in Van Eyckel bietet das dann auch, die hier in Herne, dass man sich dann halt auch mit der Religion auch da auseinandersetzen kann. Auch ohne Probleme.
So, wenn man was über Frankreich wissen will, kann man sich dann an dich wenden und du kennst dich da perfekt aus.
Ja, also man sollte auf jeden Fall Emily in Paris gucken.
Sehr gut.
Nein. Also ja, ich kann was darüber erzählen, aber klar, um das Land kennenzulernen, die Kultur, ist es immer am besten einfach da auch mal zu leben oder wenn es Urlaub ist, dann aber in ein Lokal, was nicht sehr berühmt ist, sondern wo die Einheimischen vielleicht hingehen. Sowas.
Ich muss sagen, so als ich Mitglied in der GFI wurde, habe ich gedacht, ach, das ist doch ganz praktisch. Da sind ganz viele Nationalitäten und das ist wie so eine große Family und man lernt dann ganz viele Menschen kennen, mit verschiedenen Hintergründen. Ich muss tatsächlich sagen, wäre ich nicht Mitglied in der GFI, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen, wir würden uns nicht kennen. Mich hat auch sehr bewundert, wenn ich das jetzt mal erzählen darf, ich habe ja mal deinen Bruder interviewt, den Bilal, mit einem Sportsfreund aus seinem Fußballverein. Ich kannte beide nicht. Und irgendwie sagte dein Bruder dann zu mir, meine Tante ist ja auch Mitglied bei der GFI. Und dann sage ich, wer ist denn deine Tante? Ja, die Jamila. Und dann war klar, aha, da ist eine Verbindung. Und als wir dann mit dem Interview fertig waren, da sagte dein Bruder dann zu mir, wir bleiben auf jeden Fall über WhatsApp in Verbindung. Und ich sage, ich habe kein WhatsApp. Und dann sagte er zu mir, aber du bist bei Instagram. Dann sage ich, ja, da bin ich. Und er, ja, wo finde ich dich da? Und Jody, der aus Syrien zugewandert war, sagte dann zu deinem Bruder, vielleicht will der Achim gar nicht, dass du ihm folgst. Und dein Bruder sagte dann, doch, der Achim will das. Ich fand das so schön. Und schon waren wir verbunden. Also ich will damit nur sagen, ja, man, ich finde einfach... Integration. Ich benutze dieses Wort normalerweise gar nicht, weil es für mich gar nicht existiert. Und das haben ja die beiden Jungs, das haben ja dein Bruder und Jody auch gesagt. Integration ist für uns überhaupt gar kein Thema, weil uns ist völlig egal, wo jemand herkommt, welche Hautfarbe der hat oder so. Entweder der oder die ist in Ordnung oder nicht. Und genau so sehe ich das auch, weil deswegen sagte ich das gerade. Für mich gibt es im Grunde genommen nur Menschen und keine Nationen oder Hautfarben. Warum erzähle ich dir das jetzt alles? Ich weiß das auch gar nicht. Kuvilay lacht. Nein, also wie könnten wir denn die Integration in Deutschland verbessern? Das Miteinander, das Zusammenleben, was müsste da passieren? Hast du einen Plan, Naul? Du belegst gerade noch so ein bisschen oder weißt du?
Ich hätte jetzt gesagt, weiter so machen, wie wir es gerade machen, also mit der GFI zusammen. Und ich fand diesen Punkt, den du gesagt hattest, ganz toll, wirklich beide Seiten, dass sich jeder an die eigene Nase packt und sagt, okay, was kann ich an mir verändern, wie sollte ich dem anderen entgegenkommen, weil Mensch ist Mensch, wir bestehen alle aus demselben Blut und auch wenn das Erscheinungsbild anders ist und da halt einfach weniger Vorurteile, egal was die Medien sagen, einfach offener sein und nett sein.
Ja, Applaus dafür, sehr schön. Ich gucke jetzt mal einmal so auf die Uhr. Ich glaube, das ist der bislang längste Podcast, den wir bis jetzt gemacht haben. Bei euch möchte ich mich jetzt erstmal hier ganz, ganz herzlich bedanken. Ich möchte mit euch am liebsten noch stundenlang weitersprechen. Ich fange jetzt einfach mal der Reihe nach an. Zoe Koslowski, danke dir. Naul Lassab, danke dir. Brandy danke. Bridges,
danke.
Kubilay Öztürk und Ahmet Öztürk, danke, dass ihr da wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir machen ja diesen Podcast heute, weil es 20 Jahre GFI Herne zu feiern gibt und der Michael, das ist der Mann, der die GFI mit aus der Taufe gehoben hat und ich will ja allen anderen nicht Unrecht tun, Michael, aber für mich bist du die personifizierte GFI und dass es diesen Quietschbund-Podcast gibt, ist zum ganz, ganz großen Teil dein Verdienst, weil du diese Idee als Baby mit aus dem Boden gehoben hast und wenn du jetzt auf 20 Jahre GFI, 20 Jahre Integration zurückblickst in Herne, würdest du sagen, wir sind ein großes Stück weitergekommen oder gibt es noch viel zu tun?
Ich glaube, wir sind ein großes Stück weitergekommen. Wir sehen ja hier auch auf dem Podium gelebte Integration, auch wenn man sagt, so, ich fühle mich auch als Türke oder als Deutscher oder als Marokkanerin. Trotzdem ist das hier gelebte Integration, positive Beispiele.
Und wenn man es mal genau genommen nimmt, ich meine, das LWL-Museum für Archäologie und Kultur ist ja hier in Herne. Du selber bist ja auch Wanne Eickeler. Also bist du ja dann so gesehen heute auch so ein bisschen Ausländer hier, ne?
Ich bin sowieso Ausländer, weil ich auch zwei Pässe habe. Aber gut, man würde es mir ja nicht ansehen, dass ich noch einen polnischen Pass habe. Oder ich habe keinen Pass, aber eine polnische Staatsangehörigkeit. Und wir sind ja hier gerade im Ruhrgebiet. Wir haben ja viele einen Migrationshintergrund. Ich sag mal auch bei Zoe, wenn ich Koslowski höre oder alle die, die so mit I enden, sind sicherlich auch mal vor vielen Generationen aus Polen zugewandert.
Ja, und wie Nauel gerade schon sehr schön gesagt hat, am Ende sind wir alle Brüder und Schwestern und wir müssen einfach nur lernen, das zu leben. So, also wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an die Gäste. Ich gucke auf euch, es war sehr schön mit euch. Bleibt ruhig noch einen Moment sitzen. Danke an die Menschen, die uns hier so lange zugehört haben. Vielen herzlichen Dank und ja, auf eine gelungene Integration. Ich gehe auch nochmal hoch, Michael. Der Michael möchte noch, jetzt muss ich wieder hier um die ganze Kurve hier rumlaufen. Aber Michael, ich mache das sehr gerne, weil der Michael möchte noch ein Foto machen. Und da machen wir jetzt noch ein Foto. Ich gehe einfach hier hinten rum rein und komme zu euch. Soll ich mich wieder hinsetzen, Michael? Unbedingt, sagt er. Ich soll mich wieder hinsetzen. Also ich setze mich jetzt. So, jetzt werde ich noch fotografiert. So, wir sind fertig. Herzlichen Dank. Das war diese Ausgabe von Quietschbunt. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
Quietschbunt, der Audiopodcast der GFI Herne.
Wir verbinden Menschen.
İnsanları birbirine bağlıyoruz.
Noi colleghiamo le persone.
Narbitu bein annas.
Noi unim uomini.
Мы объединяем людей.
Nous lions les gens.